Wir sind mitten in Veränderung, wir sind immer in Veränderung. Aber in der Predigt sind wir auch mitten in Veränderung. Wir haben uns beschäftigt mit echter Veränderung. Was braucht es für echte Veränderung? Und etwas, was es für echte Veränderung braucht, ist auch, dass du bereit bist, manchmal herkömmliche Meinungen, Gedanken oder Vorstellungen, die du hattest, einfach mal beiseite zu legen. Ja, manche, ich weiß das, und immer wieder, wenn ich das sage, kriege ich auch die Argumente zu hören. Ja, weißt du, ich mag halt die Amerikaner nicht so oder die amerikanischen Predigten. Die sind so extrovertiert und dann schreien die rum und dann was weiß ich, was alles, ja, und vor allen Dingen die Schwarzen sind sehr, das kann schon sehr laut werden und so. Aber weißt du, das ist nur die Verpackung. Ja, und wenn du ein Geschenk bekommst, wie oft packst du ein Geschenk nicht aus, nur weil dir das Geschenkpapier nicht gefällt? Ich meine, wer von euch hat schon mal ein Geschenk nicht ausgepackt, weil ihm das Geschenkpapier nicht gefallen hat? Ich sage euch, ich habe schon oft Geschenkpapier gesehen, wo ich dachte, naja, würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Aber das Geschenk drin, ja, der Inhalt der Predigt, das ist das Entscheidende. Was Gott durch diese Person in dein Leben an Segen geben möchte. Wisst ihr, ich weiß, es gibt auch Leute, die stören sich daran, wie wir predigen. Ja, es gibt Leute, die sagen, oh, der Manfred, das ist immer so intellektuell und so viel Fremdwörter und ich kann gar nicht auf dem Level denken. Da begrenzt du dich schon wieder selber. Wer sagt oder wo steht, dass du nicht auf diesem Level denken kannst? Du hast den Verstand Christi, schreibt Paulus an die Korinther. Wenn du also den Verstand Christi hast, dann kann es möglicherweise sein, dass es da einige Etagen gibt, auf denen du bisher noch nicht verkehrt hast, auf denen du bisher noch nicht gewesen bist. Aber lass dich doch nicht durch solche Gedankenfestungen, durch solche Meinungen, die uns irgendjemand mal in den Kopf gesetzt, ja, weißt du, du bist nicht so der intellektuelle Typ und ja, du hast es noch nie so richtig, du bist mehr der praktische Typ. Wer sagt denn, dass praktische Typen nicht denken können? Ja, wer sagt denn, dass man nicht intelligent sein kann und praktisch begabt sein kann? Ja, du kannst in allem begabt sein und solche Gedanken können uns hindern, die wirklich guten Dinge zu bekommen. Und wenn es ein oder zwei Sätze sind, die du aus der Predigt von Pastor Manfred verstanden hast, dann nimm die und lauf mit denen und veränder dein Leben mit dem. Und ich sag dir, solange man sich stört an der Verpackung, solange man sich stört an dem Wie, hat der Teufel ein leichtes Spiel in deinem Leben zu machen, was er will und nicht was du willst. Es gibt Leute, die sagen, ja, du sagst das immer so direkt und du bist so deutsch und du redest so schnell und du redest so viel und ich mag das nicht und bla bla bla. Aber nimm doch einfach etwas, was dein Herz berührt und was dein Herz anspricht. Und ich vertraue darauf, dass in jeder Predigt, die von diesem Pult aus gehalten wird, etwas drin ist, was zu deinem Herz spricht. Dann nimm doch einfach das und arbeite mit dem weiter. Wisst ihr, nirgends in der Bibel findest du eine Bibelstelle, wo steht, und alle Leute liebten Jesus. Nirgends in der Bibel findest du eine Stelle, wo steht, und alle folgten Jesus nach. Nirgends steht eine Bibelstelle, und das ganze Volk verstand jedes Wort, was er sprach. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Aber das, was die Leute verstanden haben, das haben sie genommen. Und das hat offensichtlich gereicht, um den einen sein Augenlicht wiederzugeben, um die blutflüssige Frau zu heilen, um Jairus seine Tochter zurückzugeben und viele Beispiele mehr. Ja, und ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns nicht mehr so sehr an den Nebensächlichkeiten stören. Das mag dir vielleicht nicht gefallen, wie wir uns kleiden oder wie ich rede oder wie ich aussehe oder wie der Manfred aussieht oder wer auch immer hier predigt. Aber lass dich davon nicht abhalten. Lass dich daran nicht stören. Ja, wir sind ja nicht miteinander verheiratet. Du musst ja nicht 24 Stunden am Tag mit mir verbringen. Aber ich vertraue darauf, dass der Herr hier vorne etwas in euer Leben geben möchte durch das, was wir hier sprechen. Das ist, warum wir hier sind. Ja, es gibt auch keine Bibelstelle, die Pastoren verheißt, dass alle ihre Schafe sie lieben. Das ist einfach, es gibt keine Verheißung dafür und wir leben mit dem. Und es ist schön, dass es immer noch so viel gibt, die uns lieben. Ja, das möchte ich auch an der Stelle mal sagen. Also das nehmen wir natürlich auch wahr, dass es genügend Leute gibt, die uns wirklich auch ihre Liebe zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel die ganzen Leute, die uns jetzt in der letzten Woche unterstützt haben. Ich meine, uns als Familie, nicht nur die Gemeindedienst, sondern uns als Familie, die einfach ihre Zeit, ihre Kraft dran gegeben haben, damit wir dort sein konnten und auftanken konnten. Das ist was Besonderes für uns. Heute Morgen hat Gott was Besonderes für dich. Er möchte nämlich, dass du verändert wirst. Er möchte, dass du nicht so bleibst. Er möchte, dass das Beste aus dir herauskommt. Er möchte dich zu dem besten Du machen, was du sein kannst. Es gibt von uns verschiedene Varianten. Also ich kenne einige Varianten von mir. Zum Beispiel kenne ich die Variante sehr schlecht gelaunt und der läufst du besser nicht über den Weg. Es gibt auch die Variante Sonntagslaune, mit der kann man es ganz gut aushalten. Und jeder von uns kennt seine verschiedenen Ichs oder Teile von sich selbst. Und der Herr möchte, dass wir zu jeder Zeit das Beste von uns selbst sind. Und das nicht in unserer eigenen Kraft, nicht mit der eigenen Anstrengung, nicht, dass du dich ständig an den Ohren nimmst, sag, ich wollte doch, ich sollte doch, nein, ich muss jetzt freundlich sein. Weil dann fängst du an, verkrampft zu werden und starr zu werden. Und dann wird's noch schlimmer als vorher. Ich kenne auch das verkrampfte Ich. Das kenne ich auch und das ist auch nicht so angenehm. Ja, weil wenn du selber unter Druck bringst, dann bringst du automatisch andere unter Druck. Menschen, die mit dir zusammen sind, kommen unter Druck, wenn du dich selber die ganze Zeit unter Druck bringst. Und wir alle sind irgendwo an einem Punkt in diesen Prozessen drin und der Herr möchte uns weiter nach vorne bringen. Ja, das ist seine Evangelisationsstrategie. Das bedeutet nicht, dass wir gar nicht mehr rausgehen sollen, evangelisieren sollen. Aber wenn du dann rausgehst, evangelisieren, dann sind die Leute, die du triffst, und wenn die dich zufällig schon mal irgendwo anders gesehen haben, dann haben die eine Erinnerung an was Positives, was sie mit dir verbinden. Das ist wichtig und auch, dass die Leute, die uns ein bisschen besser kennen, die mit uns leben, in unser Leben schauen können und sehen, also auch wenn der nicht perfekt ist, und das werden die Leute sehen, du wirst auch nie perfekt sein. Und verstehe mich richtig, es geht nicht darum, wie werde ich perfekt. Diese Predigt heißt echte Veränderung und nicht echte Perfektion oder wie werde ich vollkommen. Aber wir sind auf dem Weg dazu und Gott möchte, dass wir durch seine Kraft, durch das, was er in uns hervorbringt, vollkommen werden. Gott möchte, dass wir mit Menschen zusammen sind und die Leute um uns herum uns als angenehm empfinden. Dass die Leute sagen, weißt du, wenn ich bei dir bin, fühle ich mich wohl. Wenn ich bei dir bin, da kommt wie Energie rüber auf mich. Ja, so wie mir das mit diesen Tapes ging, mit diesen Kassetten ging. Ich habe die gehört und irgendwo, das war wie ein Energieschub, auch wenn ich fast nichts verstanden habe. Und ich habe gedacht, ich muss wissen, wo das herkommt. Wisst ihr, ich glaube nicht an Mystisches. Ja, ich glaube nicht dran, dass ich Hände auflegen muss und einfach nur die Kassette berühren muss, dann kommt diese Energie auf mich. Sondern ich glaube, dass diese Energie in den Worten drin ist, die direkt aus dem Wort Gottes inspiriert vom Heiligen Geist ausgesprochen worden sind. Und wir nehmen solche Energie wahr. Ja, also das Wort Energie an sich ist nichts Esoterisches. Energie gab es schon lange, bevor es Esoterik gab. Energie gab es schon, bevor es den Teufel gab. Energie kommt direkt aus Gott. Das ist seine schöpferische Kraft. Der Teufel hat sich ein bisschen davon geklaut, weil er keine eigene hatte. Und das dann pervertiert und so versteckt, damit niemand mehr sieht. Oder er meint, dass niemand mehr sieht, dass das ursprünglich mal die Kraft Gottes war. Aber der Teufel ist ein Engel und ein Engel ist nur ein Diener, ein dienstbarer Geist, nichts anderes. Der ist nicht mal ein Mensch. Wir werden nachher noch ein bisschen darauf eingehen, welches besondere Recht das ist, ein Mensch zu sein. Was wir mit diesem Recht auch bekommen haben. Wir haben gesagt, echte Veränderung erstens beginnt im Kopf. Zweitens, echte Veränderung umfasst den ganzen Menschen. Drittens, echte Veränderung beginnt mit dem Willen. Und da hatten wir uns 4 Schritte angeschaut. Schau die Fakten an, triff eine Qualitätsentscheidung, schreibe sie auf und hänge sie an einen Ort, wo du sie jeden Tag mehrmals siehst. Und der 4. war, entwickle ein Verlangen. Ja, und da möchte ich einsteigen, möchte euch etwas vorlesen, was Miss Wigglesworth darüber gesagt hat, entwickle ein Verlangen. Einige von euch kennen es, Miss Wigglesworth, er ist auch bekannt als der Apostel des Glaubens. Er lebt natürlich schon lange nicht mehr. Du kannst sein Leben studieren, du kannst seine Predigten studieren, du kannst sehr, sehr viel inzwischen auch auf Deutsch bekommen und lesen. Also zum Beispiel dieses Buch hier ist das erste Mal 1936 erschienen und in Deutsch das erste Mal 1984. Und ich will euch ermutigen, lest solche Bücher. Lest Bücher, Biografien über das Leben von Menschen. Wisst ihr, was passiert? Du findest heraus, was sind ihre Kraftquellen? Wie haben die das gemacht? Du findest übrigens nebenbei auch heraus, die waren genauso Mensch wie du und sie haben manchmal genauso rumgemenschelt, wie wir rummenscheln. Aber sie sind aus dem offensichtlich an einen Punkt gekommen, wo sie das Menschliche überwunden haben, wo sie übernatürlich in der Kraft Gottes agiert haben. Ich will euch was vorlesen über echtes Verlangen. Wenn du den Hunger nach Gott verloren hast und kein Verlangen mehr da ist nach mehr von Gott, versäumst du den Plan Gottes. Was bedeutet Verlangen nach Gott? Verlangen nach Gott bedeutet, dass du nicht deine Bibel liest, weil du sie lesen musst, dass du nicht morgens aufstehst und denkst, oh, jetzt muss ich Bibel, jetzt muss ich beten, sondern Verlangen ist, du möchtest es tun, du willst es tun. Denk an Schokolade, wenn ich das Wort Verlangen sage. Die einen denken vielleicht an Schokolade, andere denken an Glacé, dritte denken vielleicht an, was weiß ich, Pommes und Chicken Nuggets oder irgend sowas. Denk an irgendetwas, was du wirklich sehr gerne isst. Und dann stell dir das vor. Und das, was dann in deinem Innern passiert, wenn du vielleicht noch ein bisschen Hunger hast, das nennt man Verlangen. Oder erinnere dich dran, wenn du verheiratet bist, erinnere dich dran, wie das war, als du deinen Partner kennengelernt hast. Und er war mal eine Zeit lang nicht da. Das nennt man Verlangen. Dieses Gefühl, wo du denkst, du hältst es kaum aus ohne den anderen. Von dem ist hier die Rede. Und wenn du kein Verlangen nach Gott hast, versäumst du den Plan Gottes. Es muss ein Sehnen in uns aufsteigen, das niemand stillen kann als nur Gott. Er möchte uns eine Vision von dem Siegespreis geben, der vor uns liegt. Er ist etwas viel Höheres, als wir je erreichten. Wenn du irgendwo an einer Stelle Halt gemacht hast, dann fange dort wieder an, und zwar unter dem läuternden Licht Gottes, und du wirst der Kraft des Himmels und Gott selbst begegnen. Also wo ich das jetzt wieder kürzlich in Vorbereitung auf die Predigt gelesen habe, ist mir so bewusst geworden, wir müssen immer wieder uns selber ein Stück weit hinterfragen und manchmal wieder an den Punkt zurückgehen, wo habe ich aufgehört, Verlangen nach den Dingen Gottes zu haben. Oder vielleicht auch, wenn deine Ehe nicht so gut funktioniert, frag dich, wo habe ich aufgehört, Verlangen nach meinem Partner zu haben? Wann habe ich aufgehört, wann kann ich mich erinnern, wann hatte ich das letzte Mal wirklich Sehnsucht, Verlangen oder Empfindung oder all das? Wann hast du das letzte Mal deine Bibel aufgeschlagen, hast etwas gelesen, ein Wort, ein Vers, der dein Herz richtig ergriffen hat? Und wenn das schon lange her ist, wenn das länger als eine Woche her ist, dann solltest du beten, dass der Herr wieder Verlangen in dein Herz gibt. Und das kannst du beten, du kannst beten, Herr, gib mir geistlichen Hunger. Und dann nimmst du deine Bibel und egal wie sich's anfühlt, fang einfach an, erstmal zu lesen. Manchmal kommt der Appetit mit dem Essen. Ja, du musst einfach ein Stück reingehen in die Dinge. Eine gute Hilfe sind auch, wir leben im Zeitalter der CDs und MP3, eine gute Hilfe ist auch, hör dir eine gute Predigt an. Und dann bleib nicht bei dem stehen, dass du dich ärgerst, ja, die haben ja alles und bei dem funktioniert ja alles, bei mir funktioniert es nicht. Das ist eine Richtung, in die du gehen kannst. Du kannst aber auch in die andere gehen und kannst sagen, also die Bibel sagt, Gott ist nicht ungerecht. Er ist nicht einer, der die Person anschaut, sprich, der guckt nicht und sagt, ah, das ist der Stefan, ah, ja gut, der sieht geistlich aus, dem gebe ich mehr. Ah, das nochmal, nee, das ist nicht so viel. Ja, so ist Gott nicht, sondern das, was da drin steht für Gott, das ist für jeden im gleichen Maß da. Gott schaut dich an und überlegt, was kann ich tun für dich, wie kann ich dich segnen? Also wenn du merkst, ich habe gar nicht mehr so das Verlangen, es ist nur noch eine Pflicht, dass ich zum Gottesdienst gehe oder dass ich Bibel lese, dann geh als erstes wieder hin und sag, Heiliger Geist, weck dieses Verlangen wieder neu. Ja, und denk auch nicht drüber nach, dass du das vielleicht vor 5 Jahren schon mal machen musstest. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich das schon gemacht habe. Schlimm ist nur, wenn du es nicht machst und deine Zeit mit dem Herrn bleibt trocken. Heute kommen wir zum 4. Punkt, was wir für echte Veränderung brauchen. Echte Veränderung braucht Kraft. Um echte Veränderung zu erleben, brauchst du Kraft. Und jeder von uns weiß das. Du brauchst nicht nur den Willen, du brauchst nicht nur die guten Vorsätze, du brauchst nicht nur deinen Kopf, sondern du brauchst Kraft. Da gibt's dann diese Entscheidung, am Jahresanfang nimmst du dir vielleicht vor, etwas nicht mehr zu tun, okay, ich werde nicht mehr rauchen. Aber dann kommt der Moment, wo da die Zigaretten sind und da bist du. Und da braucht es, du brauchst Kraft, um nicht in der gewohnten Bahn zu gehen. Du kannst auch alles andere einsetzen. Du kannst Schokolade einsetzen, du kannst Wutausbrüche einsetzen, spielt keine Rolle. Mir fällt einfach manchmal nichts anderes ein auf Anhieb. Ja, versteht das richtig. Ich will nicht dass bestimmte Leute das Gefühl haben, auf ihm wird mehr rumgehackt als auf anderen. Ja, wir hacken auf überhaupt niemand rum. Wir geben euch nur Möglichkeiten und sagen euch, was der Herr alles tun kann. Und wisst ihr, Gott liebt die Raucher genauso. Und weil er sie so sehr liebt, möchte er, dass sie nicht so früh sterben. Und darum möchte er sie freisetzen von dem. Du brauchst Kraft für echte Veränderung. Warum? Und da kommt noch ein anderer Aspekt rein. Das ist interessant, weil genau das hat auch bei der Pastorenkonferenz ein Sprecher gesagt. Veränderung ist mit Schmerz verbunden. Veränderung ist mit Schmerz verbunden. Und ich sehe schon, wie manche zusammenzucken. Aber wir sind doch in der Glaubensgemeinde, wir bekennen das weg, wir beten das weg. Du kannst nicht alles wegbeten und wegbekennen. Und genauso wie ich dir sage, dass der Glaube alles bewegen kann, ja, und dass deine Worte alles bewegen können, sage ich dir auch, bestimmte Dinge kannst du nicht aus deinem Leben wegtun. Bestimmte Prozesse musst du einfach durchgehen. Veränderung bedeutet Schmerz. Manchmal ist es der Schmerz, dich mit alten Dingen auseinandersetzen zu müssen. Bevor du dich als wertvoll, als geliebt, als von Gott anerkannt sehen kannst, musst du durch einen Prozess durchgehen mit dem Wort Gottes. Und du bist wie gespalten. Auf der einen Seite in deinem Innern ist das Wort Gottes, was du schon gelesen und studiert hast. Ja, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Jesus ist für mich gestorben. Gott hat einen Preis für mich bezahlt. Und auf der anderen Seite ist die Botschaft, die du vielleicht die ersten 20, 30, 40, 50 Jahre deines Lebens bekommen hast. Ja, wer bist du denn schon? Ja, du bist doch nichts. Also wie du daherkommst, vergiss es einfach. Sowas wie dich können wir ja nicht brauchen. Ja, und all die Ablehnung, die wir verbal, nonverbal erfahren haben. Und jeder von uns hat solche Dinge erfahren. Und es ist ein schmerzhafter Prozess, aus dem einen Lager in das andere zu wechseln. Gerade jetzt zum Beispiel bei Ablehnung, was ist der Schmerz dabei? Was ist das Schwierige daran? Das Schwierige ist, du wirst diese Dinge nur überwinden, wenn du sie loslässt. Ein anderes Wort für loslassen ist vergeben. Und dann kommt sofort in unserem Kopf der Gedanke auf, ja, aber also erst hat mein Vater mich geplagt mein ganzes Leben lang und dann vergebe ich ihm, dann ist er frei, ja, kommt in den Himmel und hat nicht mal mehr die Schuld, die er mir angetan hat und ich habe immer noch die Schmerzen. Wir fühlen uns als zu kurz gekommen, wenn wir anderen vergeben, weil wir nicht sehen, was auf der anderen Seite von Loslassen ist, weil wir nicht vorher wissen, was passiert, wenn ich diesen Schmerz loslasse? Und das ist das Schwierige, das ist auch das Schwierige, an Vertrauen zu jemandem zu haben, sich auf jemanden einzulassen. Das Schwierige ist, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich diesen Schritt wirklich gehe. Es ist wie am Abgrund stehen und du hast einen Fallschirm, aber geht der wirklich auf? Trägt der mich wirklich? Funktioniert das wirklich? Und wenn du diesen Schritt nicht gehst, dann wirst du das nie wissen. Das Dumme ist nur, auch wenn du in der Ablehnung bleibst, auch wenn du unverändert in dem, wo du jetzt bist, bleibst, lebst du mit Schmerzen, weil diese ständige Ablehnung Schmerzen hervorbringt. Das heißt also, eigentlich, wenn man es rein logisch betrachtet, ist es sehr klug, sehr schlau, sich verändern zu lassen, weil dann gibt es eine Zeit des Prozesses von Veränderung, aber an dessen Ende steht Schmerzfreiheit in dem Gebiet, wo du verändert bist. Ja, und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, gerade frei zu werden von solchen Dingen wie Ablehnung, Minderwertigkeit, und das sind die schmerzhaftesten Dinge, die du als Mensch empfinden kannst. Und wenn ich jetzt Zeit hätte, vielleicht mache ich es mal in einer anderen Predigt, wenn ich Zeit hätte, ich könnte euch herleiten, das ist genau der Ursame, den der Teufel in die Welt gebracht hat. Getrennt sein von Gott, Ablehnung, sein Wert verlieren und so weiter. Das sind genau die Anfangsgründe dessen, was der Teufel auf der Erde gemacht hat. Und mit dem haben wir bis heute zu tun. Und Jesus ist gekommen, um uns aus diesem rauszuholen. Aber weil wir alle schon in dem drin waren, weil jeder von uns in das Rein geboren ist und je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, mehr oder weniger intensiv involviert war in das negative System, ist es mit Schmerzen verbunden, rauszukommen, das Alte loszulassen und weiterzugehen. Ja, man sieht das manchmal auch, wenn man zum Beispiel hinfällt. Ja? Ich kann mich gut erinnern, früher, als ich Kind war, ich hatte immer, immer aufgeschlagene Knie. Und am allerschlimmsten war es, wenn du auf so einem Schotter hingefallen warst. Weil dann war es manchmal so, dass in der Wunde drin noch so kleine graue Kieselsteinchen steckten. Und die sind auch nicht einfach, wenn du das ausgespült hast, weggegangen, sondern die steckten richtig drin. Und mein Gefühl war wie, nicht anfassen, ja nicht anfassen, ja niemand dran, ja nicht anfassen. Aber wenn du es nicht anfasst und einfach nur ein Pflaster so drauf machst, was passiert? Der Schmutz bleibt drin und die Wunde fängt an, sich zu entzünden. Und wenn du das über Jahre hast, über Jahre vergiftet das deinen ganzen Blutkreislauf. Und das ist, was mit Christen passiert, die nicht an dem arbeiten, aus diesen alten Ablehnungen und Verletzungen rauszukommen. Genau das passiert. Ja, und jedes Mal, wenn jemand nur in die Nähe von dieser Wunde kommt, schießt du schon los. Hast du schon Gewehr am Anschlag? Ja, und das ist das, wo du dann vielleicht, und dann stehst du vielleicht da und denkst, aber ich bin doch immer nett zu den Leuten, wieso habe ich keine Freunde? Weil du dir so angewöhnt hast, das Gewehr rauszuholen und zu schießen, dass du es gar nicht mehr merkst. Und das ist bei allen so, das ist bei jedem von uns so. Ich rede einfach mal über die Verhaltensweisen, die ich über die Jahre entwickelt hatte. Ja, und ich habe Leute gebraucht, die mir gesagt haben, guck mal, wenn du so und so reagierst, ich kann mich noch genau erinnern, damals, als ich 1992 an der Bibelschule angefangen habe, wenn du so und so reagierst, dann ist das kein Wunder, dann fühlen sich die Leute abgelehnt. Aber ich lehne die doch gar nicht ab. Doch, warum? Nicht vorsätzlich, nicht absichtlich, aber aus Angst, wieder verletzt zu werden. Und da haben wir alle unsere Schutzmechanismen entwickelt. Die einen holen das Gewehr raus und die anderen machen einfach die Schotten dicht. Es gibt diese zwei, das sind so die zwei Grundmöglichkeiten. Es gibt die einen, die aggressiv sind, die sagen, nie wieder wirst du mir was tun, eher mache ich dich nieder. Und es gibt die anderen, die sagen, hier, so weit und weiter kommst du nicht, hier ist eine Mauer und ich bin dahinter. Und in beiden Fällen bist du extrem einsam. Und in beiden Fällen geht's dir innerlich nicht gut. Und in beiden Fällen ist es ein schmerzhafter Weg raus. Aber wenn du draußen bist, dann geht's dir so gut, wie es dir noch nie vorher gegangen ist. Ja, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, ich gehe manchmal, wenn ich einkaufen gehe, den Weg zum Coop vor, das ist so ein kleines Stückchen und da gibt es nicht viel zu sehen, das ist direkt an der Straße lang, viele Autos und so. Aber manchmal gucke ich an den Himmel und denke, ich habe mich noch nie in meinem Leben so gut gefühlt. Und ich gehe einfach nur einkaufen, also nur Lebensmittel einkaufen, nichts Aufregendes, nicht. Aber es ist mir noch nie in meinem Leben innerlich so gut gegangen. Ja, ich bin nicht ständig geplagt von Ängsten. Ich bin nicht ständig geplagt von dem, wer vielleicht irgendwas gesagt hat oder wer mich vielleicht nicht leiden kann oder so. Und das ist, was Gott mit uns tun möchte. Der Grund, warum Gott uns verändern möchte, ist, weil er möchte, dass wir uns besser fühlen. Dass wir das Beste selbst werden und uns auch so fühlen. Dass du in den Spiegel schauen kannst, egal wie müde du aussiehst, und einfach reinschauen kannst und weißt, das bin ich und ich bin geliebt und ich bin angenommen und es geht mir gut. Mitten auf deiner Nase reift vielleicht ein dicker Pickel raus. Na und? Bin trotzdem geliebt und angenommen. Ich meine, das sind doch die Sachen, die uns manchmal völlig den Boden wegschießen. Ja, oder wenn die Frisur nicht sitzt, du warst beim Coiffeur und kommst nach Hause und denkst, um Gottes Willen, so kann ich ja gar nirgends mehr hingehen. Es spielt keine Rolle, du bist geliebt und du bist angenommen und wir können zu einem Maß an innerer Sicherheit kommen. Verbunden dann mit einer gewissen Kühnheit, auch dass du zurückgehen kannst zum Coiffeur und sagen kannst, also sie, so haben wir das nicht gedacht. Ich dachte, ich sehe gut aus, wenn ich bei Ihnen war. Jetzt geben Sie sich mal ein bisschen Mühe, dass wir das noch irgendwie hinkriegen. Ja. Aber da musst du erst mal hinkommen, dass du dich überhaupt wieder traust, rauszugehen und dann noch zum Coiffeur hinzugehen und dann womöglich das noch zu sagen. Aber Gott möchte, dass wir diese Autorität in unserem Leben haben. Und du wirst keine Autorität über den Tod, über Krankheit oder den Teufel haben, wenn du nicht mal in solchen kleinen Dingen, wenn du nicht mal die Autorität hast, deinem Coiffeur zu sagen, Entschuldigung, aber so hatten wir das nicht besprochen. Ja, und an solchen Dingen scheitern wir, so lange, bis wir uns trainieren, das zu überwinden. Und das ist Gottes Programm für uns. Für echte Veränderung brauchst du Kraft. Du brauchst Kraft, die dir hilft, auch diesen Schmerz ein Stück weit auszuhalten. Du musst wissen, es lohnt sich, wenn ich das jetzt mache. Ja, manchmal ist es sehr schmerzhaft, auszusprechen, dass man jemandem vergibt. Weil man immer wieder denkt, wie konnte der nur? Warum? Oder warum gerade ich? Oder so. Aber all diese Gedanken, all diese Fragen mit W vorne, in dem Zusammenhang kann ich dir jetzt schon sagen, die bringen dich nicht weiter, die bringen dich immer in eine Sackgasse. Es gibt nur eine Frage, die gut ist und mit W anfängt. Wie komme ich hier raus? Und Gott möchte, dass wir verändert werden. Lasst uns mal ein paar Bibelverse anschauen. Ich mache das im Schnelldurchlauf. Notiert euch die Verse, lest das zu Hause, studiert das zu Hause. Ihr werdet nicht drum rumkommen, wenn ihr aus Problemen rauskommen wollt, wenn ihr verändert werden wollt, selber diese Dinge durchzustudieren. Ihr könnt nicht meine Veränderung einfach übernehmen. Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg von Veränderung gehen. Was wir machen können als Pastoren ist, wir können euch anleiten, wir können euch begleiten, wir können euch ermutigen, wir können euch helfen, nächste Schritte zu gehen, aber gehen muss jeder Einzelne. Und ein wichtiger Schritt ist, dass du deine Bibel als Handbuch dazu benutzt. Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Johannes 3, Vers 35. Der Vater hat den Sohn lieb, also der Vater liebt den Sohn und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Johannes 17, Vers 22 und 23. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Pünktchen, 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 Vers 23. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Und noch ein Vers. 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns gegeben. Einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch Gnade. Bei Gott bedeutet, lieben ist gleich geben. Ich habe euch jetzt eine Reihe Beispiele, werde euch gleich noch ein paar mehr geben. Lieben, wenn Gott sagt, dass er dich liebt, dann bedeutet das, du kannst das ganz praktisch sehen, er gibt dir etwas. Wir haben oftmals die Vorstellung, Gott liebt uns und das bedeutet, wir müssen geben. Wir müssen die 10 Gebote halten, sprich wir müssen unsere Kraft, unsere Energie, unseren Willen geben. Wir müssen unseren Zehnten geben, wir müssen unsere Zeit geben. Wir müssen eigentlich alles geben, wir müssen unser ganzes Leben geben. Aber das ist erst der zweite Schritt. Und das tust du, weil du es willst oder du tust es eigentlich gar nicht. Ein Leben, das du Gott hingibst und vor die Füße schmeißt und sagst, hier nimm's, ich muss es dir ja geben, das ist nichts wert in den Augen Gottes. Das wird Gott nicht nehmen. Gott wird nichts nehmen, was du ihm nicht gerne gibst. Ein Zehnten, den du einfach gibst, weil ich muss ihn ja geben, sonst bricht ja mein ganzer Finanzhaushalt zusammen. Wenn ich es nicht machen würde, das ist nichts wert. Und ich sage dir, auch wenn du so den Zehnten gibst, bricht dein Finanzhaushalt früher oder später zusammen. Kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe jahrelang unter Geschimpfe und Gezeter den Zehnten gegeben und unter Geschimpfe und Gezeter Mangel gehabt. Und weißt du was, jetzt gebe ich schon lange mit Freuden den Zehnten und ich habe schon lange mit Freuden Überfluss. Ja, und ich habe rausgefunden, ich kann geben und 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 ich habe keinen Mangel. Wir waren jetzt, wo wir in Amerika waren, bei der Konferenz hat Kenneth Copeland, sind so ein bisschen am Lager ausräumen gewesen und dann haben sie die ganzen Videos und Kassetten und so weiter haben sie verschenkt. Sie haben einfach gesagt, in einer großen Halle, in einem Hangar, da ist große Halle und da ist Lager und da stehen Kisten, fahrt dahin, nehmt euch das Zeug mit, nehmt euch kistenweise, es kostet nichts und weißt du was, es sind richtig die ganz guten Predigten, sind keine schlechte Qualität, sind keine schlechten Predigten, nur einfach, dass sie nicht auf CDs und auf Kassette sind oder nicht auf DVDs und auf Video, aber die ganzen guten Botschaften. Wisst ihr, die äußere Verpackung hat sich geändert vielleicht in den letzten 10 Jahren, aber der Inhalt nicht. Es sind die gleichen guten Predigten. Ja, und sie haben alles jetzt auch auf CD und deswegen wahrscheinlich, ja. Und du konntest unbegrenzt mitnehmen. Und wenn wir nicht durch den Flug, durch die Koffer und so weiter begrenzt werden, wir haben auch eine Menge mitgenommen. Und wisst ihr was? Ich bin nicht da durchgegangen und habe überlegt, was habe ich noch nicht, sondern ich bin da durchgegangen und habe CD-Sets für andere gesehen, Kassettensets für andere, habe gedacht, oh ja, das ist eine gute Botschaft, das gebe ich mal noch dem und das kann ich mal noch für den mitnehmen. Und das ist fortgeschrittener Reichtum, fortgeschrittener Wohlstand ist, dass du dir keine Gedanken mehr machst um das, was passiert mit mir. Wo kommt das Geld für mein Haus her? Sondern, dass du einfach siehst, Herr, was möchtest du, was ich mit den Dingen tue, die du mir gibst? Ich meine, ich bin dort in Amerika bei der Konferenz nicht so sehr für mich, natürlich auch für mich. aber nicht so sehr für mich. Eigentlich sind wir dort, um zu hören, was gibt's Neues, was wir selber im Moment vielleicht auf unserem Level, wo wir stehen, noch nicht haben. Wo werden wir gestreckt? Was gibt's Neues, was wir euch predigen können? Was gibt's Neues am Verständnis, an Offenbarung aus dem Wort Gottes, womit wir euch dienen können? Das ist der Grund, warum wir da hingehen. Ja, wenn es jetzt nur um uns ginge, dann ja. Aber das Reich Gottes funktioniert einfach so. Lieben bedeutet geben. Und wenn du jemanden wirklich liebst, dann bedeutet das, dass du bereit bist, der Person zu geben. Du kannst es auch umkehren. Wenn du nicht bereit bist zu geben, wenn du nicht bereit bist, deinem Ehepartner etwas zu geben, vielleicht sogar was, was ihm eigentlich zusteht, Intimität, Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und all das, wenn du nicht dazu bereit bist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Denk das zu Ende. Lieben bedeutet geben. Und jeder von uns, niemand zieht das durch, 40 Jahre verheiratet. Ich liebte meinen Mann jeden Tag. Ja, welchen Märchen hast du das gelesen? Wenn du mich fragst, ich würde auch sagen, ich liebe meinen Mann jeden Tag. Aber frag mal ihn. Vielleicht lieber nicht. Aber versteht ihr? Wir alle sind dabei, uns immer wieder an der Nase zu nehmen und zu sagen, hey Katharina, du wolltest in Liebe wandeln. Du wolltest in Liebe wandeln. Du wolltest in Liebe wandeln. Wir alle, jeder von uns, ist in dem drin. Das ist Veränderung. Das ist manchmal schmerzhaft. Das ist manchmal schmerzhaft, wenn du denkst, aber ich komme zu kurz. Wer kümmert sich um mich? Und dann geben. Oder wenn du denkst, ich gebe ja schon immer und gebe und gebe. Und wer gibt mir? Wer könnte dir geben? 1. Johannes 4, Vers 9, Vers 10 und Vers 17. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Hier redet Gott über seine Liebe, die zu uns, die geoffenbart bedeutet sichtbar gemacht, erschienen, offenbar gemacht, offengelegt worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben könnten. Damit du in der Lage bist zu leben, hat Gott seinen Sohn gesandt. Damit du dein Alltagsbattle sozusagen auf die Reihe kriegst, hat Gott seinen Sohn gesandt, weil es das brauchte, weil so viel Verwirrung und Kaputtsein in der Welt ist. Und ich muss euch darüber nichts erzählen. Ja, ich sehe genügend Leute um mich rum, die einfachsten Sachen, solche einfachen Sachen wie mit einem Menschen verheiratet zu sein, nicht auf die Reihe kriegen. Und ich würde es auch nicht auf die Reihe kriegen ohne Gottes Hilfe. Vers 10, hierin ist die Liebe, und Gott redet wieder über seine Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und jetzt kommt wieder das Zeichen, der Ausdruck seiner Liebe, seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Für das, dass du es immer wieder in den Sand setzt, für das, dass wir alles immer wieder vermasseln und immer wieder Fehler machen und wir werden immer wieder Fehler machen, versuch nicht perfekt zu sein. Versuch das Beste zu geben, aber versuch nicht perfekt zu sein. Das ist ein Unterschied. Du gibst das Beste und wenn du hinfällst, stehst du auf, klopfst die Knie ab und läufst weiter. Solange wir das versuchen, ist das Sühneopfer Jesu ist genau dafür da, weil Gott wusste, dass wir bis zum Schluss, bis zum Letzten, es kann passieren, deinen letzten Tag, kurz vor der Entrückung, du siehst schon vom Weiten, siehst du schon Jesus, komm und sündigst nochmal. Dann sagt er nicht, nee du, ich nehme dich nicht mit. Sondern das ist schon gesühnt. Ja, es ist gut, wenn du noch schnell sagst, oh, es tut mir leid, Herr. Ich habe dich schon von Weitem gesehen und ich war so dumm und habe es trotzdem gesagt, es tut mir leid. Und dann kommt die frohe Botschaft. Von jetzt an ist alles anders. Ab der Entrückung wirst du nicht mehr sündigen. Gott sei Dank. Kannst du dich drauf freuen auf diesen Zeitpunkt? Und Vers 17 nochmal, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden. Gott hat uns nicht nur die Liebe gegeben, er hat sie sogar vollendet, damit wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Auch hier wieder, seine Liebe, damit wir etwas haben. Was sollen wir haben? Wir sollen Freimütigkeit haben. Wie kannst du Freimütigkeit haben, wenn du zu einem König gehst? Wie hast du Freimütigkeit, wenn du zu einer Person zu Besuch gehst? Wir alle sind trainiert, uns unsere Freimütigkeit zu erkaufen, in Anführungsstrichen. Freimütigkeit habe ich, wenn ich irgendwo hingehe und springe ein Geschenk mit. Bin ich fein raus, dann bin ich keine Verpflichtung eingegangen. Weil was immer ich dort auch konsumiere, ich habe ja auch ein Geschenk mitgebracht. Und Gott möchte, dass wir uns nicht schlecht fühlen, wenn wir vor seinen Thron kommen. Damit wir dann mit Freimütigkeit, was bringen wir Gott mit? Die guten Dinge, unsere guten Werke. Und damit die nicht bekleckert sind oder irgendwie zerstört oder aufgefressen sind von den vielen Sünden. Ist das alles schon gereinigt? Dafür ist das Blut Jesu hier auf der Erde schon da. Und wir kommen nur noch mit dem, was wir gut gemacht haben. Stell dir vor, spätestens dann kannst du dir jetzt immer sagen, jeden Moment, wo du das Gefühl hast, oh mein, ich stehe jetzt blöd da, ist das peinlich. Oder wo du merkst, ich habe wieder was in Sand gesetzt, jedes Mal. Oder wenn du dich schämst vor Gott oder wie auch immer, kannst du dir sagen, preist dem Herrn, es wird einen Moment geben, da stehe ich mit Freimütigkeit vor dem Thron Gottes. Da sind nur noch meine guten Werke da und alles andere abgewaschen. Ja. Und da fällt dir ein abgewaschen, ah ja, das ist eine gute Idee, ich könnte auch jetzt das Blut Jesu nehmen. Und schon bist du jetzt in dieser Position, wo du mit Freimütigkeit vor dem Thron der Gnade stehst. So einfach ist es, es ist wirklich einfach. Rein intellektuell ist es wirklich einfach. Egal, ob man da Fremdwörter dafür benutzt oder nicht. Und es gibt auch Leute, die lieben Fremdwörter. Ich gebe euch noch ein paar Stellen, schreibt euch die auf, dass ihr die vielleicht zu Hause studiert. 2. Petrus 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit, sprich zu einem Gott wohlgefälligen Leben, geschenkt hat. 2. Korinther 13, Vers 4. 2. Teil. Aber wir werden mit ihm leben aus Gottes Kraft. Und jetzt kommen wir schon näher dahin, wo kriege ich die Kraft her für die Veränderung? Wo hole ich mir immer wieder neu die Kraft für den nächsten Schritt? Und ich sage dir jetzt schon, du kannst nicht die Kraft holen. Du kannst nicht heute die Kraft holen, die du bis an dein Lebensende brauchst. Du kannst dir heute die Kraft für den nächsten Schritt holen. Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich habe euch Vollmacht, Autorität gegeben. Epheser 3, Vers 7. Die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Und 2. Timotheus 1, Vers 7. Du hast nicht einen Geist der Furchtsamkeit, sondern du hast einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das hat Gott dir gegeben. Also, die Kraft, die du für die Veränderung brauchst. Erstens, die Kraft kommt aus Gottes Liebe, denn bei Gott gilt, lieben bedeutet geben. Auch vorhin im Lobpreis hatte ich schon den Eindruck, dass einige da sind, die Mühe damit haben, wirklich zu glauben, dass Gott sie liebt. Und es gibt nur einen Weg, dahin zu kommen, dass du das glauben kannst. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und wir haben an unserem Büchertisch eine Menge gute Predigten. Wir haben auch Bücher, je nachdem, es gibt die Typen, die lieber lesen und das lieber gern lesen und anstreichen und dann studieren. Und es gibt die, die es lieber hören. Ja, wir haben Material genügend über die Liebe Gottes, aber du musst es durchstudieren. Du musst es durchstudieren, weil wir alle haben Gedankenfestungen von nicht geliebt sein, von abgelehnt sein, von all diesen negativen Gefühlen. All das haben wir in unserem Kopf drin. Und warum sollte es bei Gott anders sein? Vielmals die Beziehung, so wie es zu unserem Vater, zu unserer Mutter war, das übertragen wir automatisch auf Gott. Weil Gottes Reich war eigentlich geplant, Eltern vermitteln das Bild von Gott an ihre Kinder. Und Eltern vermitteln ein Bild an ihre Kinder. Soweit findet das auch heute noch statt. Aber es ist in den seltensten Fällen ein Bild von der Liebe Gottes. Und selbst bei denen, wie jetzt wir hier in der Gemeinde, die wir die Liebe Gottes kennen und glauben und in dem Ganzen schon laufen, selbst wir reagieren oft in menschlicher, in falscher Art und Weise. Weil wir auch geprägt sind von diesem System hier. Wenn ich könnte, würde ich immer in perfekter Liebe wandeln, schon meiner Kinder zuliebe. Schon wegen ihnen. Weil einem das wehtut zu sehen, wenn man selber schuldig wird oder wenn man selber nicht ein gutes Bild gibt. Man kommt als Eltern einfach in das rein, dass man weiß, ich sollte jetzt eigentlich so sein und das Gefühl hat, wie, ich kann es nicht. Und dann musst du dich mit dem auseinandersetzen. Und der Herr verändert uns und bringt uns immer weiter vorwärts. Und wisst ihr, das Gute an Kindern ist, die vergessen ja so schnell. Die vergessen ja so schnell. Du, je kleiner sie sind, desto schneller vergessen sie. Du musst nur hingehen und man darf sich auch mal entschuldigen bei seinen Kindern, wenn man was falsch gemacht hat. Aber sie vergessen, sie lieben einen wieder, als wäre es gar nicht gewesen. Jetzt lasst uns angucken, wie wird die Kraft Gottes aktiviert? Wie aktivieren wir die Kraft Gottes? Du könntest auch anders sagen, wie bewegen wir Gott dazu, etwas für uns zu tun? Und lasst uns anschauen, wie wurde Jesus bewegt, etwas für die Menschen zu tun. Manchmal sagen Leute, ja, der hat die viele Not gesehen und so weiter. Nein, Gott wurde nicht durch Not bewegt. Sonst wäre er ununterbrochen irgendwo unterwegs gewesen, hätte ununterbrochen irgendwo Aufgaben gehabt, weil es gab viel Not. Und es gibt auch heute viel Not. Und du gehst kaputt, wenn du auf jede Not reagieren willst. Das schaffst du gar nicht. Vielleicht setzen wir ein bisschen früher noch an. Markus 5, Vers 1. Am besten schlag das mal zusammen auf. Markus Evangelium, Kapitel 5, Vers 1. Und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er an den Grabstätten auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus von fern sah, lief er und warf sich vor ihm nieder und schrie mit lauter Stimme und sagte, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Gottes Sohn des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Also, dieser Mann kam, dieser Besessene rannte hin und eigentlich nicht er sprach zu Jesus, sondern die Dämonen sprachen zu Jesus. Wisst ihr, Dämonen sind mit Satan gefallene Engel. Ein Drittel der Engel, sagt die Bibel, ist gefallen. Diese Dämonen sind mit Satan im Reich der Finsternis und treiben, sagen wir mal, ihr Unwesen. Dämonen sind Geistwesen. Sie haben keinen Körper. Und wenn sie irgendetwas auf dieser Welt tun wollen, auch irgendetwas Schlechtes, brauchen sie eine Hülle, sie brauchen einen Körper, irgendetwas. Ja? Also sind sie in Menschen, gehen sie in Menschen, die freie Häuser sozusagen anbieten. Ja, und bewegen Menschen, das zu tun, was sie gerne getan haben möchten. Offensichtlich waren da Dämonen und die haben diesen Menschen bewegt. Und Dämonen kennen Gott. Dämonen sind gefallene Engel, die waren Ewigkeiten mit Luzifer zusammen vor dem Thron Gottes. Die Dämonen kennen die göttliche Seite von Jesus. Die Dämonen kennen Gott und die haben sofort gesehen, ah, das ist Jesus, das ist der Sohn Gottes, den kennen wir vor Ewigkeiten her. Und die haben sich gedacht, ha, der kann uns gar nichts tun, weil der hat kein Recht hier was zu tun auf der Erde, genauso wenig wie wir. Ja, der hat kein Recht, der ist genauso ein Geistwesen. Sie haben nur die göttliche Seite gesehen. Was sie in dem Moment, wo sie Jesus als Menschen gesehen haben, haben sie angefangen zu verstehen. Oh, der hat ja einen Körper. Die haben auf einmal realisiert, sie kannten Jesus. Jesus hatte zwei Dimensionen. Er war Mensch, aber er war auch ganz Gott. Auch als er hier auf der Erde war, war er Gott und Mensch. Und jetzt haben die Dämonen gesehen, der ist Gott. Und der ist Mensch, der hat hier auf der Erde alle Rechte, die wir als Mensch haben. Wisst ihr, warum der Teufel nicht einfach zu Eva gehen konnte und mit Eva reden konnte? Warum musste der Teufel die Schlange nehmen? Weil er kein Recht hat, auf der Erde irgendetwas zu tun. Und das ist wichtig, irgendwann muss ich da nochmal intensiver über das predigen, aber das ist wichtig, dass wir verstehen, der Teufel hat kein Recht, etwas zu tun, solange er niemand hat, der sich von dieser Erde zur Verfügung stellt. Wir als Menschen, wir haben alle Rechte auf dieser Erde. Gott hat Adam jedes Recht gegeben. Und erst als Adam dieses Recht dem Teufel übergeben hat, erst als er sich freiwillig dessen Herrschaft unterordnet hat, hat der Teufel ein Recht gehabt, etwas zu tun auf der Erde. Und diese Dämonen haben genau gesehen. Und deswegen sagen sie auch, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Sie wussten genau, da kommt einer, der hat Herrschaft über uns. Der hat Autorität über uns. Wir müssen tun, was der sagt. Und das ist, was sie sagen. Und sie haben genau erkannt, welche Autorität in einem Menschen ist. Und erst recht, welche Autorität in einem von Gott kommenden Geist im Menschen ist. Und auf das möchte ich hinaus. Wir sind eigentlich dasselbe, was Jesus damals war. Wir sind in derselben Position. Du bist genau wie Jesus da ist. Und die Dämonen eigentlich sagen, oh nein, tu mir nichts. Was ist der Unterschied zwischen uns und Jesus? Wir wandeln nicht in diesem Bewusstsein. Du hast den Geist Gottes vollkommen in dir. Und du hast als Mensch alle Rechte, auf dieser Erde zu herrschen. Du hast beides. Das ist, was Gott durch Jesus gemacht hat. Er hat dem Menschen sein Recht auf der Erde zurückgegeben. Du hast also alle Rechte auf der Erde zu herrschen und du hast die göttliche Kraft über den Teufel, über alle Dämonen. Und das ist, warum die Dämonen hier sich so äußern und sagen, ich beschwöre dich, quäle mich nicht. Vielleicht hast du dich gefragt, wieso sagt er sowas? Mir geht es einfach um den Punkt zu verstehen, wir haben alle Möglichkeiten und alle Kraft, die es auf dieser Erde gibt, zur Verfügung. Nochmal, ich versuche es nochmal zusammenzubringen. Ich wiederhole es ein paar Mal, weil ich glaube, wenn man es ein paar Mal wiederholt, versteht man es noch besser. Wir sind ausgegangen, woher kriegen wir die Kraft für unsere Veränderung? Wir sind davon ausgegangen, ich will mich verändern, ich will und so weiter. Und dann, ich bleibe jetzt mal einfach bei dem Beispiel, ihr lieben Raucher, ihr vergebt mir, aber man kann es einfach wirklich gut illustrieren. Wenn ich Schokolade nehme, sagen die meisten, ist ja keine so große Versuchung. Jetzt, hier steht die Schachtel Zigaretten. Und jetzt stell dir vor, und dahinter, hinter dem, steht eine dämonische Kraft. Weil das, was dich dazu bringt, nicht loslassen zu können, obwohl du es mit deinem Willen, mit deinem Kopf möchtest, das, was dich dazu bringt, ist eine dämonische Kraft, die dahinter steht. Und hier stehst du mit deiner Kraft, mit dem, was du denkst, wie viel Kraft du hast. Und wenn du an deine menschliche Kraft denkst, hast du keine Kraft, dieser Sache zu widerstehen. Du hast keine Kraft, in diese Veränderung reinzugehen. Ein anderes Beispiel. Du hast eine Person, die dich sehr verletzt hat, vielleicht schon vor 20 Jahren, vielleicht ist es noch länger her, und du schleppst das mit dir rum und du hast keine Kraft, dieser Person zu vergeben. Da ist die Person, die dich verletzt hat und hier bist du und du weißt, ich sollte dieser Person vergeben. Du weißt es in deinem Kopf. Du hast vielleicht sogar schon ein paar Mal die Willensentscheidung getroffen, aber jedes Mal, wenn es auf diese Person zu sprechen kommt oder jedes Mal, wenn du daran denkst, ist wieder all die Bitterkeit und Unvergebenheit und all das da und du könntest dir Tod und Teufel an den Hals wünschen. Und du merkst, hey, ich habe nicht vergeben. Hier stehst du, da ist die Person, da ist die Bitterkeit, da ist die ganze Wut, all das. Und du brauchst Kraft, um das zu überwinden. Wir haben gesagt, Jesus ist auf der Erde die vollkommene Kraft Gottes in einem menschlichen Körper. Du bist auf der Erde die vollkommene Kraft Gottes in einem menschlichen Körper. Wie viele von euch sind im Heiligen Geist getauft? Wenn du im Heiligen Geist getauft bist, mehr Geist kann nicht in dich reinkommen. Du kannst ihm mehr Raum geben, das ist was anderes. Aber es gibt nicht noch etwas. Manche sagen, ja, du musst noch mit Feuer getauft werden, was weiß ich, was alles. Es gibt nicht mehr. Von Gott aus ist alles getan. Gott sagt, es ist vollbracht in deinem Leben, wenn du errettet bist und gefüllt bist mit dem Heiligen Geist. Von da an kannst du deinen Lauf laufen. Du bist wie er, genau wie Jesus. Du bist ein Mensch, das heißt, du hast alle Rechte auf dieser Erde und Jesus hat das, was du an Recht verloren hast, wieder zurückgebracht. Du bist also voll mit der Kraft des Geistes. Es ist schon da, die Kraft ist schon da. Aber du musst anfangen, mit dieser Kraft zu arbeiten. Und zwar in dieser Situation. Genau in dieser Situation. Der Besessene kommt zu Jesus. Was tut Jesus? Jesus spricht zu ihm. Jesus spricht zu den Dämonen. Und er schickt sie raus. Er spricht zu ihnen und er befiehlt ihm, was sie zu tun haben. Die vollkommene Kraft Gottes in menschlicher Gestalt spricht zu den Dämonen und sagt, was sie zu tun haben. Die vollkommene Kraft Gottes in menschlicher Gestalt spricht zu den Zigaretten oder weniger zu den Zigaretten, mehr zu den Dämonen, die dahinter stehen, dass sie gehen müssen. Bitterkeit, Alkohol, du kannst alles nehmen, Wutausbrüche. Ja, wir unterteilen immer, ja, Alkohol sind die schlimmen Sünden, einer, der raucht, das sind die schlimmen Sachen. Ich kriege nur ab und zu mal einen Wutausbruch. Soll ich dir was sagen? Hinter Wutausbrüchen stehen genauso die Dämonen. Ich kriege nur manchmal Depressionen. Hinter Depressionen stehen genauso die Dämonen. Die Kraft Gottes ist in dir. Die vollkommene Kraft Gottes ist in dir. Jesus spricht zu dir Dämonen und du musst anfangen, diese vollkommene Kraft Gottes, die in dir ist, durch deine Worte rauszuschicken. Und dann wird es funktionieren. Ich sag dir was, wenn du dir den ganzen Tag sagst, jetzt nehme ich mal Schokolade. So, jetzt geht's mal an alle die gern Schokolade essen. Wenn du weißt, ich esse zu viel Süßigkeiten, wenn du weißt, ich esse zu, ich möchte eigentlich da, ich kann nicht aufhören, bevor die Tafel alle ist, fertig ist und ich sag euch, die Schokolade ist wirklich gut. Wenn du weißt, wenn du anfängst, schon von morgens an, in deinem Inneren, zu dir und zu der Schokolade zu sprechen. Ich sage, nein, ich werde heute keine Schokolade essen. Die Kraft Gottes ist in mir, die Kraft Gottes ist mit mir. Ich werde heute Abend ein Stück Schokolade essen. Und so richtest du dich in deinem Inneren aus, auf das, was du tun willst. Ich sage dir, niemand und nichts kann dich davon abbringen. Und das braucht eine Zeit von Training. Das braucht ein bisschen mehr als nur einfach zu sagen, ich tue es nie wieder und alle Schokolade wegzuschmeißen und einen Tag später gehst und kaufst sie wieder. Ich weiß, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber ich möchte gerne einfach, ist das okay, wenn ich einfach diesen Gedanken noch, weil es ist mir wichtig, dass ihr das versteht, weil das ist der entscheidende Punkt. Das ist genau der Punkt. Du musst nicht um Kraft beten, du musst nicht rumlaufen und, sondern du musst anfangen, das, was du hast, damit zu arbeiten. Und du kannst nicht den ganzen Tag in deinem Inneren negative Bekenntnisse machen und das innerlich zu dir selber sprechen, oh, ich schaffe das nie und ich habe schon so oft probiert und es funktioniert halt bei mir nicht und wenn ich mich dann so ärgere, dann werde ich so wütend und dann kommt der Moment und dann kannst du wieder stehen. Das ist unmöglich. Die Kraft ist in dir drin und du musst lernen, aus dem Potenzial, was du hast, heraus anfangen zu agieren. Steht noch so viel da. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Auf einen Punkt möchte ich noch hinaus. Nachdem Jesus den Besessenen befreit hat, ja, nachdem all das passiert ist, und ich bin überzeugt, ich sage euch, ich bin überzeugt, das war auf der einen Seite des Sees und dann ist Jesus auf die andere Seite des Sees gefahren. Die hatten zwar keine Telefone und all das, aber ich bin überzeugt, diese Kunde hat sich ganz schnell über das ganze Land verbreitet. Solche Sachen wurden ganz schnell bekannt. Und jetzt, es hatte sich einfach rumgesprochen, welche Kraft in Jesus war. Und das muss sich in dir, in deinem Kopf, wisst ihr, das, was damals äußerlich passiert ist, muss in uns ablaufen. Es muss sich in dir, in deinem Denken rumsprechen, dass Jesus Kraft hat. Und dann kam auf die andere Seite und Jairus kommt auf ihn zu. Er hatte gehört, die Kraft ist in Gott und seine Tochter lag im Sterben und er ist hingegangen und er fällt ihm zu Füßen. Er fällt zu Jesu Füßen. Also Jesus ist in eine bestimmte Richtung gegangen. Jairus fällt ihm zu Füßen, umklammert seine Füße und sagt, bitte hilf mir. Mit Glauben natürlich, verbunden mit dem Glauben, dass Jesus ihm helfen kann. Und was passiert? Jesus dreht seine Richtung und geht mit Jairus mit. Jesus bewegt sich aufgrund der Worte, die Jairus zu ihm spricht. Mittendrin, während er mit Jairus läuft, mittendrin kommt diese blutflüssige Frau. Mittendrin fasst sie Jesus am Gewand an. Jesus spürt, da ist eine Kraft und, könnt es alles nachlesen, Markus 5, und dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Wieder, jemand kommt mit Vertrauen in das Wort, in die Kraft Gottes und tut etwas. Und wer lässt sich bewegen? Jesus lässt sich bewegen. Wovon ist Gott bewegt? Gott ist bewegt von unseren Qualitätsentscheidungen. Jairus war entschieden, ich gehe zu dem, ist mir egal, was die Leute denken, ich bin Synagogenforscher, ist mir egal, was sie, ich fällt ihm zu Füßen. Die blutflüssige Frau, ist mir egal, und wenn sie mich steinigen, und ihr müsst euch vorstellen, der Synagogenvorsteher wäre genau der Mann gewesen, der die Steinigung ausgeführt hätte. Den hat sie gesehen, den kannte sie. Fällt ihm zu Füßen und dann kommt diese Frau und wieder bewegt sich Jesus in ihre Richtung, tut, was sie möchte und dann geht er mit zu Jairus und tut, was Jairus möchte. Und genau so funktioniert das Zusammenarbeiten mit Gott auch heute. Genau so funktioniert es. Die Kraft Gottes, die in dir ist, wird aktiviert durch deine Qualitätsentscheidung. Du entscheidest dich, ich gehe nicht davon ab. Und untermauerst deine Entscheidung durch das, was du ständig in deinem Innern zu dir sprichst. Du sprichst in deinem Innern, nicht was du nicht kannst, was du nicht schaffst, sondern du sprichst in deinem Innern die ganze Zeit, was du schaffst, warum du das schaffst, weil du alles vermagst durch den, der dich stark macht, weil du fähig gemacht bist zu jedem guten Werk. Und 1000 fallen zu deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft's nicht. Und so weiter und so weiter. Und das setzt die Kraft frei, die du brauchst, um in deinem Prozess von Veränderung vorwärts zu gehen und um bei deiner Qualitätsentscheidung zu bleiben. Preis dem Herrn. Wir machen noch weiter an dem Punkt, aber es war mir jetzt einfach wichtig, dass ihr das seht. Du selber, deine Qualitätsentscheidung setzt die Kraft frei. Deine Entscheidung. Es kommt keine äußere Kraft, deswegen müssen wir jetzt auch keinen Aufruf machen, um die Kraft zu empfangen oder irgendwas, sondern der Mensch Jürg mit der vollen Kraft Gottes in sich drin. Der Mensch Frenzy mit der vollen Kraft Gottes in sich drin. Du kannst deinen eigenen Namen einsetzen. Ich würde jetzt noch alle eure Namen sagen, wenn es nicht schon so spät wäre. Aber setz deinen Namen ein mit der Kraft Gottes innen drin und mit der Qualitätsentscheidung, wenn ich nur sein Gewand berühre, wenn ich nur in diesem Kontakt mit Gott bleibe. Du musst nicht mal mit Gott in Kontakt kommen, sondern du musst bleiben in dieser Beziehung. Und das muss ich rumsprechen in deinem ganzen Denken. Amen.